Ja, guten Morgen auch von mir. Und eine herzliche Entschuldigung an alle, die jetzt enttäuscht sind, dass nicht Karl hier steht. Karl kommt nächste Woche wieder auf die Kanzel. Ja, es war geplant, dass diese Predigt letzte Woche stattfindet, aber Corona hat mich leider etwas outgenockt. Ja, ich hoffe, dass es ohne zu schwere Hustenanfälle geht. Ich möchte gerne zum Anfang beten. Bleib gerne sitzen dazu. Ja, Herr, bitte komm du selbst und sprich du jetzt zu uns. Segne du unser Reden und Hören, die Gedanken unserer Herzen. Bitte mach du diese Predigt fruchtbar nach deinem Willen. Amen. Ja, viele von euch wissen, dass wir uns als Gemeinde seit einiger Zeit Gedanken machen über das Thema Leitung. Wie soll gute Leiterschaft in einer christlichen Gemeinde aussehen? Soll überhaupt jemand leiten oder sollten wir vielleicht lieber alles gemeinsam entscheiden? Wir fürchten ja solche Dinge wie Machtmissbrauch und das sicher auch zu Recht. Ja, und ich möchte euch einladen, dass wir uns gemeinsam auf die Suche machen nach einigen Prinzipien guter Leiterschaft in der Bibel. Und ich werde dazu einige Gedanken darlegen. Ich möchte euch aber ermutigen, einfach auch selber weiter zu buddeln, in der Bibel zu forschen, betend nachzudenken und auch zu prüfen, was ich hier sage. Nicht so sehr zu prüfen an dem, ob es sich gut anfühlt, sondern an der Bibel zu prüfen, was wahr und richtig ist. Ich habe ein paar Zettel vorbereitet. Da stehen zentrale Bibelstellen und so ein paar Gedanken drauf. Da liegen welche draußen zum Mitnehmen, aber wir werden sie auch elektronisch verschicken. Ja, ich möchte euch noch zu was einladen, nämlich das, und das sage ich mir selber auch, dass wir diese Predigt für uns selber hören. Manchmal sitzt man ja in einer Predigt und denkt, ah, das sollte die Erna mal hören. Genau. Ich hoffe, es heißt keiner Erna hier. Lass uns versuchen, einfach selbst vor Gott zu sein und von ihm Gutes zu empfangen. Ja, los geht's. Es gibt drei Punkte. Und der erste, Leitung ist ein göttliches Prinzip. Leiterschaft, und zwar gute Leiterschaft, was das bedeutet, werden wir gleich sehen, ist ein gottgewolltes Prinzip und es zieht sich durch die ganze Bibel. Es fängt schon an bei dem ersten Auftrag an die neu geschaffenen Menschen. So, die ersten Menschen bekommen von Gott den Auftrag, sich die Schöpfung untertan zu machen und sie zu bebauen und zu bewahren. Ja, sie sollen darüber herrschen, heißt es auch, in einer guten Weise. Und da steckt dieser Gedanke verantwortungsvoller Leiterschaft schon drin. Die Schöpfungsberichte beschreiben, wie Gott in großer Kraft und Schönheit Ordnung ins Chaos bringt. Ja, er gibt Naturgesetze und er schafft unheimlich komplexe Ökosysteme, die wir zum Teil heute noch nicht ganz durchdrungen haben, die lebendig sind und funktionieren. Und am Ende delegiert er etwas von seiner Schöpfungsautorität an seine Menschen. Und diese Schöpfungsverantwortung gehört mit zu Gottes Absicht, Ordnung ins Chaos zu bringen. Ja, das ist der Sinn guter Leiterschaft. Eine gute Ordnung zu bringen, die ein friedevolles Leben und Zusammenleben ermöglicht. Ja, dann wissen wir, das Thema Leitung und Leiterschaft zieht sich durch die ganze Bibel, durch die ganze Geschichte von Gott mit seinem Volk und mit dieser Welt und mit vielen guten und leider auch vielen schlechten Beispielen. Gott setzt immer wieder Leiter ein, um sein Volk zu führen. Und wo gute Leiterschaft in Verbindung mit ihm passiert, da blüht das Volk auf. Ja, und wo das nicht passiert, da geht es steil bergab. Und mehr als einmal muss Gott richtend eingreifen. Und interessanterweise reicht das Prinzip guter Leiterschaft sogar über unser Leben und über diese Welt hinaus. Wenn Jesus wiederkommt, sollen wir, werden wir mit ihm herrschen. Was? Ja, Jesus wird seine Nachfolger mit Leitungsaufgaben betrauen. Das ist nochmal so ein ganz eigenes, spannendes Thema, vielleicht auch für wann anders. Ich möchte euch einfach mal eine Bibelstelle zeigen, aus Offenbarung 5. Da wird von Jesus gesagt, du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Tolle Sache, in Klammern. Und hast sie Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Krass, oder? Gott macht uns zu einem Volk von Königen und Priestern, und Könige und Priester leiten. Das heißt, das Thema Leiterschaft betrifft irgendwo uns alle. Jeder von uns oder die meisten von uns leiten jetzt schon Bereiche, seien es große, vielleicht beruflich, seien es kleine, vielleicht in der Familie oder so. Aber wir werden auch leiten. Besser, wir üben uns jetzt schon mal ein in dieses Thema für die kommenden Zeiten. Und die Prinzipien guter Leiterschaft gelten auch nicht nur im christlichen Bereich, die lassen sich auch überall sonst anwenden. Ja, aber wie sieht nun gute Leiterschaft aus? Eins ist, denke ich, ganz klar, Leiterschaft nach Gottes Willen ist auch Leiterschaft nach Gottes Wesen. Es geht um Leitung in Gerechtigkeit, in Barmherzigkeit, in Selbstlosigkeit, in Weisheit, Liebe. Solche Leitung bringt Frieden, sie bringt Sicherheit, schafft Raum für Aufblühen, für Gedeihen. Kurz gesagt, sie bringt Segen. Ja, die hebräische Sprache verwendet für umfassendes Wohlergehen den Begriff Shalom. Ja, und Shalom wird gefördert durch Leiterschaft in Gottes Sinne. Im Alten wie im Neuen Testament wird ja für Leiter oder Leiterschaft oft das Bild des Hirten verwendet. In Israel war das damals gang und gäbe, da waren Hirten überall für verschiedene Herden, sodass das ein Bild war, was den Leuten sehr nah war. Wir kennen Psalm 23, wo Gott als der wunderbare Hirte dargestellt wird, ja, der seine Schafe versorgt, schützt, führt, der gute Grenzen gibt, ja, der sie auch beglückt. Und wenn ihr mal ein ganz bewegendes Kapitel lesen möchtet in der Bibel über gute und schlechte Leiterschaft, dann kann ich euch Hesekiel Kapitel 34 empfehlen. Da geht es um die schlechten Hirten im Volk Israel und wie Gott als der gute Hirte dagegen gesetzt wird. Ja, und wir wissen, im Neuen Testament wird das Bild des Hirten aus Leidenschaft auf Jesus bezogen. Jesus ist der beste Hirte aller Zeiten. Ja, er ist der Leiter par excellence. Und das ist toll beschrieben im 10. Kapitel vom Johannesevangelium. Ich lese ein paar Verse daraus, wo Jesus selber sagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, also so eine Art Leiharbeiter, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Ja, was kennzeichnet den guten Hirten? Er kennt die Schafe, er kümmert sich um sie, er liebt sie. Es geht ihm nicht um seinen Vorteil, er nimmt sogar Gefahren auf sich um der Schafe willen und geht zum Beispiel das verlorene Schaf suchen. Er ist bereit, für die Schafe Mühe auf sich zu nehmen und sogar leiden. Im Fall Jesu erlässt sogar sein Leben für die Schafe. Das bleibt den meisten Gemeindeleitern zum Glück erspart. Nicht allen, ja. Ich denke hier zum Beispiel an den Pfarrer Paul Schneider, der ja im Dritten Reich nicht weit von hier für seinen Glauben und für seine Treue zu seinen Schafen hingerichtet wurde in Buchenwald. Und wir wissen ja, in Ländern, wo Christenverfolgung ist, sind es oft die Gemeindeleiter, die Pastoren, die in besonderer Weise bedroht sind und auch häufig eingelocht werden oder sogar mit ihrem Leben bezahlen müssen für ihre Treue zu Jesus und zu seinen Schafen. So weit kann also gute Leiterschaft gehen. So leitet Jesus uns, und zu solcher Leiterschaft ruft er jede und jeden, die er in Leitungsaufgaben ruft. Weide meine Schafe, sagt er zu Petrus beispielsweise. Interessant ist, dass auch für die Jünger von Jesus, die ja so ein tolles Vorbild in ihm auch hatten, das mit der Leiterschaft auch nicht immer so ganz einfach war. Karl hatte ja letztens den Bericht aus dem Matthäusevangelium erwähnt, wo die Mutter von Jakobus und Johannes, zwei von Jesu Jüngern, Jesus darum gebeten hat, dass ihre beiden Jungs in Gottes Reich so die ranghöchsten Positionen nach Jesus bitte besetzen sollen. Lass sie zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen, hat sie Jesus gebeten. Kann man auch vielleicht verstehen für eine Mutter, ja, die das Beste will für ihre Söhne, das vermeintlich Beste. Und Jesus sagt ihr dann so einiges. Und in diesem Zusammenhang sagt er zu seinen Jüngern Folgendes: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein bei euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus spricht hier von dienender Leiterschaft. Und wir haben vielleicht das Bild vor Augen, wie er seinen Jüngern die Füße wäscht, wo er sich zur Sklavenarbeit herablässt und dann sagt: Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Dienende Leiterschaft, dieser Begriff hat sogar Eingang in säkulare Führungstheorien gehalten. Ja, dienende Leiterschaft hat nicht deinen eigenen Vorteil, sondern das Wohl der Geleiteten im Blick. Und es wird an dieser Bibelstelle auch klar, dass Machtstreben im Reich Gottes keinen Platz hat. Eigensüchtiges Machtstreben hat im Reich Gottes keinen Platz. Ja, ich denke da beispielsweise an Johannes den Täufer, dem die Menschen zugelaufen sind, der aber gesagt hat, wenn er, der Eigentliche, kommt, für den ich hier stehe, dann trete ich zurück. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Gott beruft oft sogar Leute in Leitungspositionen, die selber diese Position gar nicht angestrebt hätten. Die brauchen dann viel Ermutigung, um diese Position anzunehmen. Wir denken an Mose, Josua, Gideon, Timotheus und viele andere. Und diese Menschen werden, wenn sie sich darauf einlassen, zu befähigten Leitern, die in der Abhängigkeit zu Gott bleiben. Das ist ganz wichtig. Ja, und diese Leitungspersonen und Positionen werden dann für ihre Aufgaben mit einer gewissen Autorität ausgestattet. Ja, das heißt, sie haben die Beauftragung, auch die Legitimation zu lenken, zu entscheiden, zu leiten. Aber sie müssen auch Rechenschaft geben für den Gebrauch dieser Autorität. Und Missbrauch derselben ist ein schweres Vergehen in Gottes Augen. Ja, wir fassen also zusammen. Gute Leiterschaft ist lebensspendend. Ja, ist ein lebensspendendes, von Gott eingesetztes Prinzip. Leiterschaft nach Gottes Willen ist Leiterschaft nach seinem Wesen, gerecht, barmherzig, liebend. Jesus ist das große Vorbild, der gute Hirte, das Vorbild in dienender Leiterschaft. Und Machtstreben und Machtmissbrauch hat keinen Platz im Reich Gottes. Wir kommen zu Punkt 2 und jetzt wird es ein bisschen spannend, denn Unterordnung ist ebenfalls ein göttliches Prinzip. Bei dem Wort Unterordnung schreien wir ja innerlich erstmal auf. Aber bevor wir jetzt alle auf die Barrikaden gehen, lasst uns nochmal genauer hinschauen. Ja. Auch hier sehen wir, das Thema Unterordnung zieht sich durch die gesamte Bibel. Die Bibel ruft als allererstes zur Unterordnung unter Gott auf, als den höchsten Herrn und Schöpfer. Und Rebellion, Auflehnung gegen Gott, ist sozusagen die Ursünde, ja, liegt als Kern allem Unheil zugrunde, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Der Teufel hat gegen Gott rebelliert und ist von Gott abgefallen, und wir Menschen haben gegen Gott rebelliert. Und die Folge waren Zerstörung, Fluch und Unheil, die über die Menschen gekommen sind. Unterordnung im guten, im gesunden Sinn dagegen bringt Heil. Und wieso Unterordnung aussehen kann, wollen wir jetzt ein bisschen angucken. Und interessanterweise finden wir dieses Prinzip der Unterordnung sogar in Gott selbst, innerhalb der Dreieinigkeit. Jesus war dem Vater in allem untertan und gehorsam. Das wird an vielen Stellen in der Bibel deutlich, und ich lese mal nur zwei kurze Stellen. So sagt Jesus von sich selbst im Johannesevangelium: Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das erinnert uns auch an den schweren Moment für Jesus, wo er im Garten Gethsemane ist und mit dem Willen des Vaters gerungen hat, wo es für ihn überhaupt nicht so einfach war, gehorsam zu sein, wo er sein Leben geben sollte. Und so heißt es dann auch im zweiten Kapitel vom Philipperbrief: Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Jesus war der Leiter par excellence, aber er war der, der sich ganz seinem Vater untergeordnet hat. Und was dabei deutlich wird, wenn das sogar bei Gott Unterordnung gibt, ist, dass es dabei nicht um eine negative Unterordnung geht. Es geht in keiner Weise um eine gewaltsame Unterjochung oder Unterdrückung. Und es geht auch nicht um so eine selbstverachtende, resignierte Unterwürfigkeit, ja, so nach dem Motto, mach du, ich habe ja eh nichts zu sagen. Ja, sondern bei rechter Unterordnung geht es um eine freie Selbstbeschränkung als Ausdruck von Verehrung, von Liebe, von Vertrauen. So hat es Jesus vorgelebt, und so ruft er auch seine Nachfolger zu einer gesunden Unterordnung. Zuerst natürlich unter Gott, unter den Vater, unter Jesus, den Meister, unter den Heiligen Geist und seine Leitung. Und das ist ganz wichtig, auch in christlichen Gemeinden, dass alles, was wir tun, in der Unterordnung unter Gott geschehen soll. Dann gibt es aber auch einen Aufruf zu einer gesunden Unterordnung unter geistliche Leitung. Und schließlich gibt es sogar einen Aufruf in der Bibel zur allgemeinen gegenseitigen Unterordnung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also nochmal, es geht nicht um eine zerstörerische Unterordnung, ja, sondern Unterordnung im Sinne der Bibel geschieht aus freien Stücken, ist ein Ausdruck von Liebe und Achtung Gott gegenüber und den Menschen gegenüber. Man macht sich selber nicht zum Maß aller Dinge. In den 80er Jahren ist ein Buch rausgekommen, von dem ich noch, das ist glaube ich nur noch antiquarisch zu kriegen, ja, ich habe noch eins, das uns damals bewegt hat, so alt bin ich schon, und mittlerweile als Klassiker gilt, Nachfolge feiern heißt das. Ich weiß nicht, wer da schon mal was von gehört hat. Da schreibt Richard Foster, ein US-amerikanischer Autor, über geistliche Übungen. Ja, also über solche Dinge wie Fasten, Gebet, Bibelmeditation, gemeinsames geführt werden durch Gott, Lobpreis und so weiter. Und es gibt auch ein Kapitel über Unterordnung als geistliche Übung. Kann ich euch auch gerne mal zur Verfügung stellen. Und da drin sagt er den bemerkenswerten Satz: Unterordnung befreit uns von der Bürde, dass immer alles nach unserem Willen gehen muss. Ja? Unterordnung befreit uns von der Last, dass immer alles nach meinem Willen zu gehen hat. Unterordnung schenkt Freiheit, ja, die Freiheit loszulassen an den richtigen Stellen, unser Ego, aber vielleicht auch andere Menschen, die wir bedrängen. Rechte Unterordnung schenkt ein Stück Entspannung, würde ich sagen. Ja. Gesunde Leitung und Unterordnung nach göttlichen Prinzipien ergeben also ein Zusammenspiel, das segensreich und heilbringend ist. Jesus selbst hat es vorgelebt. Und gute Leiter sind meistens die, die auch in Unterordnung geübt sind. Soweit das Idealbild, ja, so wie es sein wird, wie es sein soll. Es gibt nur ein Problem, nämlich uns. Ja. Also nicht nur uns hier, sondern alle irdischen Gemeinden. Ja. Leider leben wir noch nicht in Gottes neuer Welt, wo seine Prinzipien vollkommen umgesetzt werden, sondern wir leben in einer sehr unvollkommenen Gemeinschaft. Deshalb Punkt 3, wie kann das aussehen, leiten und geleitet werden in einer unvollkommenen Gemeinschaft? Ja, ich will euch mal eine kleine Episode aus dem Urlaub erzählen. Ich war ja letzte Woche, in Österreich, also die Woche vorletzte, in Österreich auf einem Wanderurlaub, wobei unser Wandern durch den Wintereinbruch deutlich behindert wurde. Ja, und unsere Gruppe war an einem der Tage, wo es nachmittags mal nicht geregnet hat, zu diesem schönen Bergsee aufgebrochen, und wir standen da und genossen so da diese Situation und die Aussicht, und da kamen uns eine Herde Schafe entgegen, ja, also gefolgt von einer Gruppe von Hirten, alle mit dicken Stäben, ja, und die hatten scheinbar in Erwartung dieses Wetterumschwungs schon begonnen, die Schafe einzusammeln und ins Tal zu treiben, und kamen dann so bei uns vorbei. Die Hirten sind dann in dieser Hütte eingekehrt, auf Bier und Kaiserschmarrn, was weiß ich, ja, sie waren ja auch schon den ganzen Tag unterwegs. Und die Schafe wussten scheinbar, naja, es soll wohl weiter ins Tal gehen, und machten sich dann eben ohne Hirten schon mal alleine auf den Weg und waren dann vor uns, der Wandergruppe. Ja, so, also es gab einen ganz engen, steilen Wanderweg, den der einzige Weg war ins Tal, den auch die Schafe benutzten und so eben vor uns her trotteten. Es ging langsam, aber in die richtige Richtung, bis die Schafe zu einer Metalltreppe kamen, die so ein Metall aus Metallrost bestand, ihr kennt das, und dann ging gar nichts mehr. Ja, die Schafe liefen aufeinander auf, stauten sich, guckten sich hilfesuchend an und um, schüttelten mit dem Kopf und wussten auch nicht so richtig weiter. Wir steckten dahinter und kamen nicht weiter. Leute kamen von unten hoch und kamen auch nicht weiter. Also eine Schafverstopfung, kann man da nur medizinisch sagen. Ja. Genau, also wir haben es dann auf verschiedene Weisen versucht. Ein anderer und ich haben uns da sage und schreibe durchgequält durch die Schafe und versucht, mit unserem Vespa-Brot auf der anderen Seite sie vorwärts zu locken. Es hat nicht viel genützt. Ja, aber irgendwann ging es dann doch. Du kannst ja mal gucken, ich habe ein kleines Handyvideo versucht zu machen. So, wir schauen also auf diese Metalltreppe von unten. Man überlegt noch als Schaf.
Jetzt klappt's.
Genau. Jetzt klappt's. Ja, dann waren wir schließlich alle unten, die Schafe und wir. Und irgendwann kamen auch frohgemut die Hirten hinterher. So kann's also gehen, wenn die Hirten die Herde verlassen. Es ist alles gut gegangen, aber für die Schafe war es, glaube ich, ganz schön stressig. Ja, für uns nicht so sehr. Genau. Ja, leider sind wir Menschen, auch wenn wir treue Nachfolger Jesu sind, unvollkommen und fehlerbehaftet. Und wir sind schlichtweg versuchbar und sündig. Wir können auf Irrwege geraten, manchmal ohne, dass wir es merken. Es können sich falsche Sichtweisen, Haltungen einschleichen, festsetzen, bei Leitern wie bei Geleiteten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass darüber hinaus die Gemeinde Jesu immer in einem geistlichen Kampf auch steht. Ja. Wir haben Angriffe des Widersachers und seiner Mächte auszustehen. Und ganz wichtig, wir kämpfen dabei nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Dem Teufel ist es nur zu recht, wenn er zerstörerisch auf die Gemeinde Jesu einwirken kann. Und er zielt dabei auch gerne mal auf Leitungspersonen. Wie kann also geistliches Leiten und geleitet werden unter diesen Umständen aussehen? Ich denke, zum einen ist es wichtig, dass wir uns eben diese Prinzipien aus der Bibel immer wieder vor Augen führen und uns daran orientieren. Das sind unsere Vorgaben, ja, die Bibel ist unser Maßstab. Dann ist es aber auch gut, wenn es Strukturen gibt in Gemeinden und eine Bereitschaft zu Transparenz und Rechenschaft. Und zwar nach außen und auch nach innen. Ja, nach außen, das kann in Form von übergeordneten Leitungsstrukturen sein, das haben manche Gemeinden, oder durch Netzwerke, geistliche Netzwerke, Supervision, all solche Dinge können da helfen. Aber auch nach innen sind wir gerufen, aufeinander zu achten im Hinblick auf unsere Leiterschaft. Und es gibt Fragen, die wir uns immer wieder stellen sollten. Sind wir auf dem richtigen Weg? Leben wir nach Gottes Prinzipien? Sind wir nah dran an Jesus? An Jesus als dem Zentrum, an seinem Herzen, an Gottes Wort? Suchen wir die Leitung des Heiligen Geistes oder machen wir mehr so unsere Dinge, ja, menschliche Ideen, die wir gut finden? Haben wir weiche Herzen und lassen uns was sagen? Solche Fragen sind hilfreich. Es geht um ein gegenseitiges Aufeinanderachten. Dass die Hirten auf die Schafe aufpassen sollen, ist wahrscheinlich irgendwie logisch. Ja, das liegt in der Natur ihrer Aufgabe. So sagt zum Beispiel Paulus den Ältesten von Ephesus, so habt nun Acht auf euch selbst, auf die Leitenden selbst, die hoffentlich auch im Team unterwegs sind, und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Leitern. Genau, Bischöfen steht da, aber Leiter heißt es auch. Zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ja, also die Gemeinde Gottes ist nicht einfach irgendeine Gruppierung von Menschen, sondern es ist die Gemeinde der Heiligen, die Jesus durch sein Blut erkauft hat. Es ist eine besondere Gemeinschaft. Ja, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und in dieser Feinfühligkeit und Demut sollen die Leiter über die Herde wachen. Trotzdem sind die Schafe manchmal vielleicht nicht so ganz begeistert davon, wenn auf sie aufgepasst wird. Deshalb fühlt sich der Schreiber vom Hebräerbrief bemüßigt zu schreiben: Gehorcht euren Leitern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ja, da geht es also um das Achten der Hirten auf die Schafe. Auf der anderen Seite ist vielleicht ein bisschen überraschend, hat aber auch die Gemeinde eine Verantwortung für ihre Leiter. Sie soll auch auf sie achten, für sie beten. Und ihr lieben Leiter brauchen auch Ermutigung. Aber Leiter können auch in die Irre gehen. Sie sind fehlerhaft. Und deshalb darf und soll die Gemeinde auch prüfen, was Leiter sagen und wie sie leben. Da soll und darf es Raum geben für Anfragen, für konstruktive Kritik. Unterordnung heißt nicht, dass man nichts mehr sagen darf. Aber auf die Haltung kommt es an. Ja. Also, wir können zusammenfassen. Gesunde biblische Leitung besteht in der dienenden Leiterschaft, die Jesus vorgelebt hat. Leitung leitet in Demut und Hingabe, aber sie leitet. Die Geleiteten vertrauen der Leitung, unterstützen und umbeten sie. Es gibt diese, ich nenne es mal selbstbewusste, gesunde Unterordnung. Aber Gemeinde und Leiten achten gegenseitig und vor Gott aufeinander. Ich denke, dass diese Prinzipien segensreich sind, ja, und dass sie unabhängig davon gelten, wie eine Gemeinde organisiert ist. Die weltweite Gemeinschaft der Nachfolger Jesu besteht ja aus ganz vielen großen und kleinen Ortsgemeinden, die alle unterschiedlich organisiert sind. Manche haben einen Papst und Bischöfe oder so ähnliche Leute, ja, andere eher nicht. Ich denke, auf Ebene der Ortsgemeinde ist es gut, wenn sich Gemeinden an diesen Prinzipien orientieren, und das ist auch möglich. Soweit einige Gedanken zu diesem Thema, und es ist bei weitem nicht alles gesagt, was man zu dem Thema Leiterschaft sagen könnte. Es ist einfach ein Gedankenanstoß.